Zip FM
mit den Nachrichten.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM, dem politischen Infomagazin der Freien Radios. In den kommenden 30 Minuten erwarten euch folgende Themen: Solidarität mit Gefängnisinsassinnen. Ein Projekt aus Hamburg stellt sich vor. Schlepperprozess in Wien. Wir berichten über den aktuellen Stand des Gerichtsverfahrens. Antifaschismus von unten. In Bergen-Belsen wird in dieser Woche an 14.000 sowjetische Kriegsgefangene gedacht, die im Stalag des Konzentrationslagers Bergen-Belsen ums Leben gekommen sind. Außerdem der Wagenplatz Gänseblümchen. Eine endgültige Lösung ist noch immer nicht in Sicht. Kommen wir nun zum ersten Beitrag. Die Solidaritätswerkstatt ist ein offenes Treffen für Interessierte zum Thema Knast, Widerstand und Unterstützung von Kämpfen Gefangener in Hamburg. Seit nunmehr 2 Jahren bemüht sich die anarchistische Gruppe über Briefkontakte und andere Aktionen, die Isolation zu durchbrechen, unter der viele Gefangene leiden.
Seit wann gibt es euch?
Es gibt uns seit 2,5 Jahren oder gut 2,5 Jahren jetzt. Die Idee dazu entstand so vor circa 3 Jahren, haben wir uns getroffen und das erste Mal drüber nachgedacht, was in der Richtung zu machen.
Und was war so genau die Intention oder was waren so die Ziele?
Vor 3 Jahren ungefähr war erstmal die Intention, dass unterschiedliche Leute einfach sich mit dem Thema Gefangenensolidarität beschäftigt hatten, unterschiedliche Leute auch mit verschiedenen Gefangenen geschrieben hatten zu der Zeit schon und einfach das Gefühl war, zum einen, es gibt nicht so einen Raum, keinen öffentlichen Raum, sich über die Thematik auszutauschen zu der Zeit in Hamburg. Auf der anderen Seite auch einfach einen Raum, wo wir untereinander über das, was wir in dem Briefkontakt so erleben oder was wir da rausziehen können, uns darüber austauschen können oder vielleicht da auch eine weitergehende Perspektive zu diskutieren. Ja.
Also sozusagen eher so ein kollektiver Austausch über Kontakte nach drinnen und draußen. Ist das so richtig?
Ja, zum einen, aber natürlich auch darüber hinaus. Was vielleicht auch noch dazu gesagt werden kann, ist, dass einfach wir alle Menschen, die dann da zusammengekommen sind, aus einem klaren anarchistischen Background kommen und das schon nicht so eine ganz offene Geschichte war, sondern wir schon klare Vorstellungen hatten oder zumindest so einen klaren gemeinsamen Konsens, dass wir Knäste eigentlich allgemein ablehnen und für eine Gesellschaft kämpfen wollen, in der Knäste keinen Platz haben oder nicht mehr gebraucht werden.
Ihr habt auch geschrieben, also ihr sagt jetzt nicht, ihr nehmt jetzt Kontakt zu, meinetwegen zu politisch-anarchistischen Gefangenen auf oder zu sozialen Gefangenen, sondern ihr habt so die Begrifflichkeit des rebellischen Gefangenen und ich meine, Rebell, da können sich sehr viele Leute noch was drunter vorstellen, aber vielleicht könnt ihr diesen Begriff rebellische Gefangene mal ein bisschen genauer definieren.
Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber eigentlich ist es uns überhaupt nicht so wichtig, da irgendwelche neuen Begrifflichkeiten zu entwerfen oder so. Uns geht es in erster Linie darum, dass wir wollen uns nicht auf ein bestimmtes Klientel beschränken, so sei es politische Gefangene oder so. Also uns geht es darum, dass wir zusammenarbeiten wollen, drin wie draußen, irgendwie mit Menschen, die unsere Ideen teilen oder die einen Staat und oder wie die Gesellschaft gerade funktioniert, radikal in Frage stellen. Und das machen wir nicht an irgendwelchen Kategorien fest. Das mit den rebellischen Gefangenen, das ist irgendwie vielleicht so ein bisschen aus der Not geboren, weil ich weiß nicht, also es gab da auf jeden Fall Diskussionen drum, ob das überhaupt Sinn macht, so eine neue Kategorie zu schaffen oder nicht.
Meistens ist es ja so, dass also überwiegend Gruppen gibt, die zu politischen Gefangenen, ich benutze den Begriff jetzt mal, also die wegen eines politischen Tickets eingefahren sind, oder dass es dann sozusagen der Freundinnenkreis oder der Bekanntenkreis ganz einfach von Gefangenen ist und ihr versucht also auf jeden Fall da auch ja eine Offenheit zu praktizieren.
Gerade auch wenn Menschen zum ersten Mal irgendwie mit dem Thema in Verbindung kommen, ist einfach ja immer wieder Ängste oder auch Fragen unterschiedliche Bedürfnisse gibt, genau.
Ich wollte nochmal nachfragen und zwar mit den Ängsten, also die Menschen jetzt einfach haben, die jetzt in Kontakt zu Gefangenen treten, weil es stellt schon auf, dass nach meinem Wissen einige Menschen sehr viele Gefangene kontaktieren, also schreiben, besuchen, aber andere ganz wenig. Und was sind denn jetzt so die Ängste oder die Vorbehalte oder das Zögerliche? Also es ist ja wichtig, dass sowas zu bearbeiten. Ich stelle mir jetzt vor, es hören jetzt vielleicht auch Leute. Und was sind da so die Ängste und wie reagiert ihr dann da so drauf?
Ja, ich weiß nicht, es sind nicht immer unbedingt Ängste, das klingt immer so schwer. Also das ist vielleicht ein Unwohlsein, was ja nachvollziehbar ist, weil es geht ja eben um eine Thematik, die einfach erdrückend ist, selbst wenn es einen selber nicht unbedingt in Form von Gefangenschaft im Knast betrifft. Na, oftmals, also ich persönlich, wir sind auch schon oder handhaben das teilweise vielleicht auch unterschiedlich, aber am hilfreichsten fand ich bisher so diesen Druck, den man verspürt, den erstmal einen von den Schultern zu nehmen, so, das geht nicht darum, sofort, oder es ist auch nicht möglich, sofort die perfekteste Soli-Botschaft oder Briefkontakt herzustellen, sondern für mich fand ich immer wichtig, den Leuten auch zu sagen, naja, wie nimmst du denn sonst auch in deinem alltäglichen Leben Kontakt zu Menschen auf? Und genauso geht das dann auch über Briefkontakt mit Gefangenen. Das heißt, sich da auch einfach die Zeit zu nehmen, sich langsam heranzutasten, und dann muss ich halt einfach das fragen und mit den Gefangenen zusammen austüfteln, worüber wollen wir schreiben, worüber können wir, worüber darf ich mit dir schreiben, was interessiert dich, was interessiert mich und was darfst du reinbekommen und was nicht.
Wir fänden es natürlich schön als Solidaritätswerkstatt, wenn das so ein bisschen, das muss natürlich nicht so sein, wie wir das machen oder so, aber wenn es ähnliche Projekte mehr davon geben würde, weil aus unserer Wahrnehmung raus das Thema leider ziemlich unterrepräsentiert ist, auch in so einer wie auch immer gearteten politischen Szene, das einfach fehlt, dass Knast mitgedacht wird als das härteste Instrument, das es momentan in der BRD gibt an Repression, dass auch alle, die irgendwie politisch aktiv sind oder aktiv werden möchten, sozusagen ein Stück weit einschüchtert oder immer so ein bisschen mit im Hintergrund ist. Ja, wir finden es einfach wichtig, dass da versucht wird, wie es vielleicht früher auch schon ein bisschen mehr der Fall war und heutzutage leider immer weniger gefühlt, dass Leute das mitdenken in ihren Kämpfen und dass sie auch anfangen, ja, einfach die Leute, die drin sind, nicht als irgendwas wahrzunehmen, das weggeschlossen ist und dass man vielleicht im besten Fall noch mit humanitärer Hilfe unterstützt, sondern dass das Mitstreiterinnen von uns sind, die drin sind momentan, und da würden wir uns einfach wünschen, dass es einen größeren Austausch zwischen drinnen und draußen gibt und mehr gemeinsame Kämpfe, gemeinsame Diskussionen darüber, wie wir einfach vielleicht wieder ein bisschen nach vorne kommen können und dem System, das wir ablehnen, so ein bisschen ja, in die Kandare gehen oder wie auch immer.
Vielen Dank an Wolfgang Letto von Radio Flora Hannover für die Bereitstellung des Interviews. Den Beitrag in voller Länge von 22 Minuten könnt ihr nachhören auf www.radioflora.de. In der Europäischen Union wird der Vorwurf der Schlepperei zunehmend auch gegen politische Unterstützerinnen von Flüchtlingen und gegen Flüchtlinge selbst gewendet. Auch in Wien-Neustadt läuft zurzeit ein Prozess, der unter dem Schlagwort Schlepperprozess für viel mediale Aufmerksamkeit sorgt. Seit 8 Monaten sitzen 6 Angeklagte in Untersuchungshaft, denen vorgeworfen wird, Teil eines profitorientierten internationalen Schlepperrings zu sein. Doch in der Anklage finden sich nur wenige harte Fakten, die den einzelnen Angeklagten zugeordnet werden. Auch werden immer wieder Vorwürfe erhoben, ohne einen konkreten Tatort, Tatzeitpunkt oder sonstige Tatbeteiligte zu nennen. Das Vorgehen der Justiz und des Polizeiapparats wird von vielen antifaschistischen Organisationen vehement kritisiert. Auch in dem hier dargestellten Fall geht beispielsweise Michael Genner, Obmann der NGO Asyl in Not, davon aus, dass es sich bei den Angeklagten um Menschen handelt, die aus schrecklichen Situationen geflüchtet sind und anderen geholfen haben, der Gefahr in ihren Heimatländern zu entgehen. Sie hätten, so Michael Genner, in Notwehr gehandelt.
Ja, der sogenannte Schlepperei-Prozess gegen Menschen, denen vorgeworfen wird, anderen Menschen beim Versuch, Elend und Verfolgung zu entrinnen, geholfen zu haben, der wurde nach 5 Prozesstagen am 27. März auf längere Zeit vertagt. Ich habe jetzt einer jener Leute, die den Prozess beobachtet haben, am Telefon. Ja, wie schätzt du diese Situation jetzt ein oder wie kam es dazu? Kannst du das erzählen?
Ja, hallo. Es ist mir wichtig, ganz am Anfang hier schon mal festzustellen, dass ich nicht im Namen der Angeklagten spreche, sondern eben aus meiner Position aus der solidarischen Prozessbeobachtung und dadurch natürlich auch hier nur meine Sicht auf die Sache vortragen kann. Einerseits war natürlich die Enthaftung und die von allen Angeklagten, die jetzt am 27.03. stattgefunden hat und die Verschiebung der weiteren Prozesstage schon überraschend. Andererseits sind aber die Punkte, die jetzt dazu geführt haben, wie zum Beispiel die vollkommen unhaltbare Anklageschrift, schon Punkte, die von Rechtsvertretungen der Angeklagten bereits seit Monaten beanstandet werden und die schon seit extrem langer Zeit bekannt sind, dass es eben teilweise Faktenidentität gibt. Das heißt, dass Anklagepunkte einfach verdoppelt in der Anklageschrift vorkommen, dass es falsche Übersetzungen gibt, dass es einfach eine dürftige Beweislage ist. Von dem her ist eigentlich die wirkliche Überraschung in dem Ganzen schon, dass es so lange gedauert hat, dass diese Fakten auch wirklich oder diese Tatsachen auch wirklich zu Taten geführt haben, nämlich der längst überfälligen Enthaftung aller Angeklagten und der Skandalisierung von dieser Anklageschrift.
Also Enthaftung heißt jetzt, dass sie aus der Untersuchungshaft entlassen sind, aber das Verfahren geht ja weiter. Und meine Frage wäre jetzt eigentlich, wieso, wenn die Anklage nicht ausreicht, dann würde meines Empfindens her ja quasi die logische Folgerung sein, dass sie freizusprechen wären. Dazu konnte sich die Richterin offenbar nicht durchringen. Also was hat die Richterin jetzt weiter vor?
Die Aussage der Richterin war so, dass das Verfahren in der Art, wie es geplant war, aufgrund dieser Beweislage nicht so weiterzuführen ist, offensichtlich nicht zureichend ist, noch einmal überarbeitet und den dann weiter im Verfahren behandelt. Meiner Meinung nach wäre das auch eindeutig ein Grund für einen Freispruch von allen Angeklagten.
Die Staatsanwaltschaft, die dürfte ja da auch das mehr oder weniger, sag ich mal, blumig eingesehen haben, dass da was nicht stimmt, weil dieser Enthaftungsantrag, der wurde ja von der Staatsanwaltschaft gestellt und nicht von der Verteidigung. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Das sehe ich persönlich aber eher als ein sehr faules Spiel der Staatsanwältin bzw. der gesamten Staatsanwaltschaft in Wiener Neustadt. Es war nämlich zu dem Zeitpunkt, nämlich letzten Donnerstag, ganz in der Früh vom 5. Verhandlungstag, wie die Staatsanwältin den Antrag auf Enthaftung gestellt hat, vollkommen klar, dass an diesem Tag alle Angeklagten freikommen werden, weil die Richterin bereits am Vortag anklingen hat lassen, dass sie keinen Grund sieht, die Leute weiterhin in Untersuchungshaft zu behalten, sofern es Unterkünfte für alle gibt. Diese Unterkünfte sind von den Rechtsvertretungen und von solidarischen Personen besorgt worden. Da hat es Bestätigungen gegeben. Also es war vollkommen klar, dass die rauskommen. Und meiner Meinung nach war das einfach nur eine Taktik der Staatsanwaltschaft, um hier noch zu versuchen, sie weiße Weste zu waschen. Sie hat dann gemeint, dass mit der Vertagung des Prozesses eine verlängerte Untersuchungshaft unverhältnismäßig wäre, was, glaube ich, nachdem die Untersuchungshaft für 8 Monate aufrechterhalten worden ist, für extrem lange Zeit rigoros überwacht worden ist, einfach ja einfach ein faules Spiel ist und eigentlich ja eine totale Farce, weil das ist einfach nicht glaubwürdig, was sie da vorgetragen hat.
Das Interview wurde am 31. März von Gerhard Kettler aufgezeichnet. Den ungekürzten Beitrag findet ihr online unter http://cba.fro.at. »1945 rückten die Alliierten von Westen und Osten immer tiefer in das Gebiet des faschistischen Dritten Reichs vor. Auf ihrem Weg in Richtung Berlin befreiten sie zahlreiche Konzentrationslager und Kriegsgefangenenlager. In jedem Jahr wird an den Gedenkstätten dieser Orte des Massenmords der Opfer des Faschismus gedacht. Am 27. April, also diese Woche Sonntag, findet in Bergen-Belsen in Niedersachsen eine besondere Veranstaltung statt, auf die wir euch mit dem folgenden Beitrag aufmerksam machen wollen. Am Telefon haben wir jetzt Mekki Hartung. Sie ist unter anderem Sprecherin der Landesvereinigung der VVN-BDA. Wir haben dich heute zu einem Interview eingeladen, weil wir ein bisschen mehr erfahren wollen über die diesjährige Gedenkveranstaltung im ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen. Vielleicht kannst du uns erstmal erzählen zum Konzentrationslager selbst. Es ist so, dass es ja nicht nur das relativ bekannte Gelände gibt, wo eben auch Anne Frank interniert, sondern in unmittelbarer Nähe zu diesem Ort wurden auch sowjetische Kriegsgefangene gefangen gehalten. Kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen?
Das ist in der Tat eine Besonderheit in dem Bereich des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Besteht heute ein sowjetischer Kriegsgefangenenfriedhof. Und zwar beruht das darauf, dass nach dem Überfall der Sowjetunion sehr schnell tausende Gefangene, Kriegsgefangene gemacht wurden, die in den Bereich des sogenannten Deutschen Reiches transportiert wurden. Und es wurden, bevor überhaupt das Konzentrationslager eingerichtet worden ist, wurden diese Kriegsgefangenen in Bergen-Belsen-Hörsten auf der blanken Erde mit Stacheldraht umzäunt und dort gefangen gehalten. Und im ersten Winter sind an dieser Stelle etwa 20.000 sowjetische Kriegsgefangene erschlagen worden, verhungert, erfroren und jämmerlich umgekommen. Dieser 20.000 Kriegsgefangenen gedenkt die VVN in Zusammenarbeit mit dem DGB jährlich mit einer würdevollen Veranstaltung.
Es findet ja auch in jedem Jahr eine staatlich getragene Gedenkveranstaltung in der Nähe des Museums Bergen-Belsen statt. Wenn ich das richtig verstanden habe, versteht sich ja eure Veranstaltung jetzt nicht als eine Konkurrenzveranstaltung zu dieser, sondern als Ergänzung. Eure Veranstaltung direkt am Mahnmal für die sowjetischen Kriegsgefangenen ist etwas entfernt davon. Und jetzt würde mich nochmal interessieren, warum habt ihr euch denn dafür entschieden, von der VVN genau dort zu gedenken und eben mit diesem Fokus auf die sowjetischen Kriegsgefangenen?
Das ist eine sehr interessante Frage, denn tatsächlich hat sich die Gedenkkultur lange Zeit auf die Holocaust-Opfer konzentriert und lange Zeit war es auch so eigentlich bis heute, in der Erziehung der Jugendlichen, in Schulen und so weiter, dass der Holocaust mit Vernichtung der Jüdinnen und Juden gleichgesetzt wird. Tatsächlich wissen wir und natürlich auch Historiker, dass Gegner der Nazis, die in Gewerkschaften, in der kommunistischen Partei zu finden waren und die auch frühzeitig und als erste ausgeschlossen werden sollten. Ganz zu schweigen von anderen Opfern, wie auch die Roma zum Beispiel, die ja auch als Volk vernichtet werden sollten. Ja. Und die VVN legt entsprechend ihrer Genese, will ich mal sagen, ganz besonderen Wert darauf, dass es die Widerstandskämpfer, die bewussten politischen Menschen waren, die die ersten Opfer waren und natürlich im Laufe des Krieges, Überfall auf die Sowjetunion, eben eine unvorstellbar große Zahl an Sowjetbürgerinnen und Sowjetbürgern ihr Leben lassen mussten in diesem Krieg. 27 Millionen Sowjetbürgerinnen und Bürger starben zum Beispiel als Folge von diesem faschistischen Krieg.
Also ich finde das wirklich einen sehr interessanten Punkt, weil ich finde, dass es eben zeigt, dass Gedenken nicht gleich Gedenken ist, dass die Erinnerung an die Verbrechen, und das ist ja klar, dass das auch von deutscher staatlicher Seite auch sozusagen glaubwürdig vertreten wird, dass man jetzt der Verantwortung gerecht werden will, an die Opfer zu erinnern, an die Verbrechen zu erinnern, aber dass trotzdem innerhalb der Gedenklandschaft in Deutschland, aber auch in Österreich, es immer noch Riesenunterschiede gibt und es oft sich, denke ich, auch gerade daran, wo man den Erinnerungsschwerpunkt setzt, auch eben zeigt, dass ja tagespolitische oder gesellschaftliche Auseinandersetzungen auch eine Rolle spielen. Beispielsweise hier in Berlin immer wieder hört man, ja, in der DDR, da wurde ja nur an die Kommunisten gedacht. Und das jetzt sozusagen als positive Entwicklung der vergangenen Jahre seit der Wende betont wird, dass man jetzt diesen Schwerpunkt, dass man davon jetzt zum Beispiel wegkommen will. Also auch da geht es darum, an welche Leute gedacht wird oder an wo man den Erinnerungsschwerpunkt setzt. Und ich finde, also ich glaube, da sind wir uns ja ganz einig, dass eben das Letzte, was wir wollen, ist eine Opferkonkurrenz. Sondern es ist ganz klar und ganz wichtig, dass an den verschiedenen Orten auch in besonderer Weise an die verschiedenen Gruppen, sogenannten Opfergruppen mit ihrer Leidensgeschichte gedacht wird. Und deswegen haben wir ja auch euch heute nochmal angesprochen, weil wir gerade also auch das sehen, dass die sowjetischen Kriegsgefangenen auch noch als Überbleibsel aus dem Kalten Krieg, gerade in Westdeutschland, viel zu oft hinten runtergefallen sind und viel zu oft nicht anerkannt wurden, was sich ja nicht zuletzt auch an den Entschädigungsfragen äußert. Wir finden eure Initiative auch deshalb spannend, weil es eben eine ganz typische Basisinitiative ist. Das heißt, ihr bemüht euch als politisch engagierte und bewusste Menschen in jedem Jahr das ein bisschen anders zu gestalten. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wenn jetzt jemand von unseren Hörerinnen und Hörern in diesem Jahr dabei sein will, was die Leute erwartet, worauf sie sich einstellen können und vielleicht auch ein bisschen erzählen, was so euch in den letzten Jahren gelungen ist, wenn ihr als Kooperationspartner gewinnen konntet und ja, welchen Charakter die Veranstaltung hat.
Ein Vertreter der Botschaft Belarus wird ein Grußwort sprechen. Als Hauptredner haben wir in diesem Jahr Peter Dürbeck gewinnen können, auch Mitglied der VVN-BDA in Göttingen. Er ist der Sohn antifaschistischer Eltern. Beide waren im Faschismus verfolgt und inhaftiert. In diesem Jahr wird es auch wieder die Gelegenheit geben, mit Jugendlichen die Namen der Opfer auf Tontafeln geschrieben haben, diese Tafeln gemeinsam mit den Anwesenden niederzulegen. Den musikalischen Beitrag wird Johann Voss bringen. Er singt zur Gitarre.
Wenn jetzt antifaschistische Gruppen aus der Umgebung Lust bekommen haben, teilzunehmen, wäre vielleicht noch interessant zu wissen, können die denn Transparente mitbringen? Würde das dem Charakter von der Veranstaltung entsprechen, zum Beispiel mit eigenen Slogans oder ähnlichem?
In jedem Fall freuen wir uns, wenn Jugendliche an der Gedenkfeier teilnehmen. Das ist sehr wichtig, dass die Idee weitergetragen wird. Mahnen, gedenken und handeln. Und genau in diesem Zusammenhang sind uns Jugendliche sehr willkommen, die mit ihren Forderungen und Ideen hörbar und sichtbar werden.
Und vielleicht noch abschließend die Frage, unsere Sendung wird ja im ganzen Bundesgebiet und auch in Österreich und der Schweiz ausgestrahlt. Vielleicht haben einige Leute Lust bekommen, in dem Gebiet sich irgendwie zu beteiligen, die jetzt sich nicht auf den Weg machen können zu der Gedenkveranstaltung am 27. April. Gibt es denn für die Leute auch eine Möglichkeit, aktiv zu werden?
Also zum Beispiel ist naheliegend, die Organisation Kontakte Kontakti hat jetzt dankenswerterweise eine Petition gestartet, die zum Inhalt hat, dass jetzt endlich nach 69 Jahren auch die sowjetischen Kriegsgefangenen, die noch leben, eine Entschädigung erfahren. Und da kann jeder an seinem Ort zum Beispiel diese Petition unterschreiben und man kann da auch Unterschriftenlisten ausdrucken.
Ja, okay, dann vielen Dank noch für diesen abschließenden Tipp und wir wünschen euch ganz viel Erfolg, eine gut besuchte Gedenkveranstaltung und vielleicht hören wir auch an dieser Stelle in einem Monat nochmal hören, wie es bei euch gelaufen ist. Das Interview führte ich für die Radiokampagne Berlin. Weitere Informationen findet ihr auf der Seite der VVN BDA, Kreisvereinigung Wolfsburg. Kommen wir nun zu unserem letzten Beitrag. Am 31. März endete der Vertrag des Wagenplatzes Gänseblümchen mit dem Magistrat über die Benutzung seines bisherigen Platzes bei der Seestadt Aspern in Wien. Die Gänseblümchen verließen den Platz, wissen aber immer noch nicht wohin. Zum aktuellen Stand sprach Gerhard Kettler von Radio Orange Wien mit einem der Bewohnerinnen.
Ja, wie schaut's jetzt mit dem Wagenplatz Gänseblümchen aus? Seid ihr jetzt wieder weitergezogen oder was macht ihr jetzt?
Ja, also uns war es auf jeden Fall sehr wichtig, den Vertrag fristgerecht einzuhalten. Wir haben das Grundstück geräumt. In Ermangelung aber eines alternativen Standortes und aufgrund der Tatsache, dass wir uns eben nicht in Luft auflösen, leben wir jetzt derzeit in einer Dauerkundgebung, auch auf dem Gebiet der Seestadt Aspern. Das ist ein öffentlicher Grund. Und seit eben Ende März, seit dem Umzug, findet hier jetzt eine öffentliche Versammlung statt.
Und funktioniert das jetzt auch oder werdet ihr da eher belästigt jetzt von den Behörden oder wie läuft das jetzt ab?
Ja, nachdem das ja eigentlich ordnungsgemäß angezeigt ist, ist das eigentlich rechtlich klare Situation. Die Lage ist sehr ruhig, es gibt keine Probleme mit Behörden und während dieser Zeit sind wir jetzt auch in Kontakt mit politischen Akteurinnen, um ein neues Grundstück für uns zu finden.
Und zeichnet sich da schon was ab, was es sein könnte?
Wir wissen leider nach wie vor noch nichts Genaueres. Wir haben selbst ein paar Grundstücke, die wir vorschlagen werden. Wir würden uns auf jeden Fall wünschen, hier in der Nähe der Seestadt Aspern zu bleiben. Falls das nicht möglich ist, wird sich hier auch noch irgendein guter Kompromiss finden.
Wie könnt ihr unterstützt werden? Also was können Hörerinnen tun, die sich denken, irgendwie dauernd immer das gleiche Theater, immer wieder nur kurzfristige Verträge, immer wieder werdet ihr auf neue Platzsuche geschickt, jetzt gibt's wieder nichts. Was können die tun, um euch zu unterstützen?
Nun, einerseits würden wir uns sehr freuen, wenn unsere Dauerkundgebung auch besucht wird von Gästen. Andererseits können wir auch auf viel Netzwerktätigkeit von Menschen setzen, die andere Menschen kennen, die was wissen von Grundstücken, wem sie gehören, da irgendwelche Kontakte herzustellen, dass wir nicht ganz auf die Politik angewiesen sind in diesem Fall.
Also wer Ideen hat für Orte, die sollen am besten mit euch Kontakt aufnehmen, also am besten nehme ich mal an, hinkommen oder euch schreiben. Gänseblümchen.wagenplatz.at ist die Website, wo es auch Informationen gibt und über die man, glaube ich, auch Kontakt aufnehmen kann. Gut, dann wünsche ich euch Durchhaltevermögen und viel Erfolg und danke für die Infos.
Ja, vielen Dank. Servus.
Ciao.
Ja, das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Am Mikrofon war Julia Hartung von der Radiokampagne Berlin. Bis zum nächsten Mal.
Okay, ran mit dem Mehrwert ist.